ARD. Radio 3. Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum gefährlichen Gedanken. Das haben wir uns falsch vorgestellt. Politikerinnen und Politiker brauchen oft sehr lang, bis sie sowas auf diese Art und Weise einräumen. Das haben wir uns falsch vorgestellt. Kann aber auch ein Erfolg sein, wenn Physiker nach Experimenten zu dem Schluss kommen, sich etwas nicht richtig vorgestellt zu haben, ist das durchaus von Vorteil. Heiko Lacker ist Professor für experimentelle Teilchenphysik der Humboldt-Universität, arbeitet in Adlershof. Und unser gefährlicher Gedanke, den wir heute mit Professor Lacker diskutieren wollen, ist: Auf der Suche nach dem Geheimnis unseres Universums entsteht nichts außer Fragen.
Zunächst mal ist es eine experimentelle Wissenschaft. Wir messen was. Und dann interpretieren wir. Und wenn wir eine gute Interpretation haben, dann gibt es ein Theoriegebäude. Und diese Theorie ist so lange gültig, solange sie eben nicht widerlegt ist.
Herr Professor Lacker, jetzt habe ich bei Herrn Dr. Wedde, meinem Physiklehrer, Grundlegendes gelernt, nämlich dass Atomkerne bestehen aus Protonen, Teilchen mit positiver Ladung und Masse, Neutronen, Teilchen ohne Ladung mit Masse und einer Wolke aus Elektronen, negative Ladung mit sehr kleiner Masse. Und ich hatte natürlich damals als Physikschüler das Gefühl, okay, das ist alles enträtselt und wir wissen Bescheid, weil da steht's ja an der Tafel. Ist das, was ich damals bei Herrn Dr. Wedde gelernt habe, doch nicht ganz richtig?
Ich würde sagen, es ist schon richtig. Aber wenn man genau hinguckt, dann hat der Atomkern mit seinen Bestandteilen Unterstruktur. Also die Protonen und die Neutronen selber bestehen wieder aus Teilchen, sind also selber ausgedehnt. Und diese Teilchen nennen die Physiker und Physikerinnen Quarks. Und wir haben eine klare Vorstellung, wie diese Objekte aufgebaut sind. Das ist also quasi eine Stufe weiter. Man geht quasi in Faktor 1000 in der Auflösung runter, wie mit einem Mikroskop, und sieht eben, dass es diese Teilchen, die Quarks, da drin gibt.
Wir müssen zu dem Punkt gleich zurückkommen, dass es eine Vorstellung ist, weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig für diesen Bereich von Wissenschaft. Jetzt weiß ich und habe, bevor wir uns hier getroffen haben, mehrere Filme gesehen, wo das CERN besichtigt wird, wo ein ganz wichtiges, für Ihre Arbeit ganz wichtiges Instrument steht, nämlich der Large Hadron Collider. Was wir damit machen, auch das werden Sie uns noch erklären. Dieses CERN ist aber total faszinierend. Also die Weltmaschine wird das genannt. Es ist eine europäische, mittlerweile eine Weltzusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Gibt es seit 1952, 27 Kilometer langer Tunnel zwischen der Schweiz und Frankreich tatsächlich. Dieser Ort, der ist schon behauptet worden, ich glaube im Oktober 2010, es sei der Urknall simuliert worden. Kann es Sie dann verblüffen, als Physiker, als Elementarteilchenphysiker, dass Menschen davor Angst haben, wenn man sagt, was machen die da, wenn die den Urknall auslösen? Was heißt denn, dass dann dieser Knall dieses Mal nicht zu unseren Lasten ausgeht?
Also den Urknall simulieren kann man mit so einer Maschine nicht und das werden wir auch nie können. Was wir tun, ist, wir studieren Kollisionen von Teilchen sehr hoher Energie. Und die Kollisionen waren typisch etwa 10 hoch minus 12 Sekunden nach dem Urknall. Also wir gucken uns Prozesse an, die kurz nach dem Urknall stattgefunden haben. Und damit können wir verstehen, wie die Physik abgelaufen ist ab diesem Zeitpunkt. Was davor abgelaufen ist, das können wir damit nicht verstehen. Da gibt es Ideen, aber dazu müsste man höhere Energien haben, um das zu studieren.
Also das heißt, den Urknall selber, ich kann nach wie vor da sitzen als überzeugter Protestant und sagen, ja, natürlich wisst ihr das nicht, weil das war ja eine göttliche Schöpfung. Deswegen könnt ihr das natürlich nicht wissen, ihr werdet es auch nicht rausfinden, ihr wisst nur das danach. Also der Urknall, das kann ich weiterhin behaupten, ohne dass Sie sagen, nein, ich kann das wissenschaftlich widerlegen.
Genau, so würde ich das sagen, ja. Es gibt natürlich Ideen, Quantenphysik, dass der Urknall quasi eine Fluktuation des Vakuums war. Das nachzuweisen dürfte schwierig sein, ja.
Jetzt sind wir in den Grundlagen der Physik, Herr Professor Lacker. Und vielleicht können Sie dann noch mal, auch das war Teil des Physikunterrichts für viele von uns, aber vielleicht können Sie uns dann trotzdem noch mal erklären, auf dem, was wir vorhin schon besprochen haben, was ist denn Materie? Weil wir wollen heute auch über dunkle Materie sprechen. Also was ist Materie?
Sie haben ja schon gesagt, Ihr Physikunterricht sagt, Atome bauen im Prinzip die Materie auf und in den Atomen sind die Elektronen und die Atomkerne und die sind aufgebaut aus Neutronen und Protonen und wir wissen heute, die sind aufgebaut aus Quarks. Das verstehen wir unter normaler Materie und wenn wir astrophysikalische Beobachtungen machen, dann können wir quasi Effekte davon sehen in Form von Licht, von Röntgenstrahlung, heutzutage sogar Gravitationswellen. Also das ist Materie, von der wir behaupten, wir wissen, was es ist.
Das heißt, ich kann Materie aber nicht so sehr sehen, wie ich jetzt den Tisch sehe, der hier bei uns im Studio steht, oder wie ich Steine sehe oder wie ich Wasser sehe, weil Gas beispielsweise ist, warum ist Gas eigentlich auch Materie, obwohl ich es gar nicht sehen kann? Und nicht greifen natürlich auch nicht.
Ja, das Gas ist halt viel weniger dicht, deshalb können wir es nicht greifen. Allerdings würden wir doch das merken, nämlich in Form des Drucks. Wenn Sie jetzt den Raum hier evakuieren würden, dann würden wir das merken, ja, weil der Druck weggeht. Ja, und es ist tatsächlich so, dass in Galaxien und in Galaxienhaufen eine extrem große Menge von Gas ist, teilweise viel mehr als das, was in den Sternen tatsächlich an Materie vorhanden ist.
Ja, das ist der Punkt, den ich zum Beispiel nicht begriffen habe in der Vorbereitung. Ich habe mehrfach gelesen, dass Sie durch eben das, was Sie schon angesprochen haben, Herr Professor Lacker, durch astrophysikalische Messungen festgestellt haben, es gibt die fünffache Menge von Materie als die, die Sie sich erklären können. Aber wie kann ich die denn messen? Wie kann ich die wahrnehmen, wenn ich sie mir gar nicht erklären kann?
Also aufgrund von Schwerkrafteffekten. Ich mache das mal bildlich am Sonnensystem klar. Also wir haben im Innern des Sonnensystems im Zentrum die Sonne. Da ist im Prinzip quasi die ganze Masse konzentriert. Und dann gucken wir uns an, wie die Planeten um die Sonne sich bewegen. Und wir können mit dem Gravitationsgesetz ausrechnen, gegeben ein bestimmter Abstand, was ist die Geschwindigkeit, die der Planet hat, wenn er um die Sonne kreist. Und jetzt können wir dasselbe machen, zum Beispiel in der Milchstraße oder in anderen Galaxien. Wir messen die Geschwindigkeit, die die Objekte haben, die um das Zentrum der Galaxie sich zum Beispiel bewegen und sehen, dass diese Geschwindigkeit viel, viel größer ist als das, was wir erwarten, wenn wir die Sterne und auch das Gas in der Galaxie einfach zusammenrechnen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Gravitationsgesetz, so wie wir denken, falsch. Oder die andere Alternative, wenn es richtig ist, muss da viel mehr Masse sein, als wir in den Sternen und im Gas tatsächlich messen können. Ja?
Sie würden jetzt aber zum akademischen Außenseiter, wenn Sie sagen würden, das Gravitationsgesetz, wie wir es uns vorstellen, ist falsch.
Mit falsch meine ich, wenn man zu ganz großen Abständen geht, dass es sich nicht mehr genauso verhält wie in Newton'scher oder allgemeiner Relativitätstheorie. Also dass die Kraft mit 1 durch Abstandsquadrat abfällt. Es gibt viele dieser Beobachtungen, also Sterne in Galaxien, Galaxien in Galaxienhaufen etc. Und man könnte immer argumentieren, dass vielleicht das Gravitationsgesetz falsch ist, aber es gibt Beispiele von Beobachtungen, wo man damit nicht mehr zurande kommt. Und deshalb ist aktuell die Meinung, es muss viel mehr Materie im Universum geben, die sich von der Materie, die wir kennen, grundsätzlich unterscheidet. Also sie macht sich bisher nur durch ihren Schwerkrafteffekt bemerkbar.
Das heißt, wenn Sie sagen, diese Materie ist insofern dunkel, als dass wir sie uns nicht erklären können, bedeutet das, dass das, was wir ursprünglich besprochen haben, diese Konstruktion aus Atomen, also das Zurückführen einer Materie auf das Atom als kleinste Einheit, könnte bei dieser dunklen Materie womöglich nicht funktionieren, sondern die Konstellation könnte komplett anders sein?
Das könnte sein. Es gibt jetzt noch zwei Möglichkeiten. Entweder sind es astrophysikalische Objekte, die sich sehr schwer in Form von Lichtemissionen etc. bemerkbar machen. Danach hat man auch gesucht. Es gibt solche Objekte, also quasi Körper, die zu leicht sind, um eine Sonne zu werden, aber schwer genug, dass sie zur Masse beitragen. Aber die Messungen ergeben, dass die nicht einfach häufig genug da sind, als dass man diesen großen Faktor erklären kann. Es gibt auch Leute, die spekulieren, dass vielleicht beim Urknall schwarze Löcher produziert wurden. Das wäre was sehr Exotisches. Das wäre eine Möglichkeit. Oder die Teilchenphysiker gehen eher in die Richtung, es könnte ja sein, dass es noch Elementarteilchen gibt, die wir gar nicht kennen, die diese dunkle Materie erklären könnten.
Das heißt, wenn Sie sagen, die wir noch nicht kennen, bedeutet das, dass die Elementarteilchen, aus denen die Protonen aufgebaut sind, da sind wir dann wieder bei CERN, die kennen Sie. Sie würden sagen, die kennen wir alle.
So ist es.
Also und das ist jetzt die Frage, die man sich stellt, wenn man das als Laie sieht. Was man wissen kann, ist 27 Kilometer lang, das ist keine Runde, das ist eine Ellipse, CERN, wenn ich das richtig weiß, dieser Tunnel. Jetzt habe ich bei einem Mann dieses Beispiel gelernt. Im Prinzip ist es so, als ich habe eine Armbanduhr und ich werfe die Armbanduhr so fest ich kann vor die Wand und dann gucke ich unten, was da liegen bleibt, und dann weiß ich die Teilchen. So grob stelle ich mir das mit dem Collider, also mit dem Large Hadron Collider, nicht vor, aber so ähnlich. Also das heißt, Sie haben es schon gesagt, Energie spielt eine Rolle. Ich muss annähernd das alles in Lichtgeschwindigkeit oder fast Lichtgeschwindigkeit versetzen, damit was passiert, damit diese Kollision passiert, oder?
Genau, und was tatsächlich dann kollidiert, sind die Bestandteile im Proton, also die Quarks. Es gibt auch die Antiteilchen zu den Quarks, die Antiquarks, die stecken da auch drin. Es stecken sogar Teilchen drin, die heißen Gluonen. Das sind Teilchen, die dafür sorgen, dass die Quarks überhaupt in dem Objekt gebunden sind. Und in so einer Kollision von zwei Protonen stößt jetzt ein Quark mit dem Quark oder Quark mit dem Antiquark oder Quark mit dem Gluon zusammen und produziert jetzt möglicherweise neue Teilchen, und zwar Teilchen, die halt sehr schwer sind, die ich nur dadurch produzieren kann, dass ich die kinetische Energie am Anfang umwandle in Masse dieser Teilchen. Und typischerweise leben diese Teilchen extrem kurz. Die zerfallen wieder, und im Detektor sehen wir dann die Zerfallsprodukte und schließen zurück, was da produziert wurde.
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wieder Physikunterricht. Im Physikunterricht ist das dann die Abbildung Nummer so und so viel im Physikbuch. Und da sieht man dann, aha, da Neutronen, da habe ich meine Elektronen, die Protonen, ich kann das alles sehen. Das ist alles so schematisch aufgezeichnet. Aber das ist ja nicht das, was Sie sehen, wenn Sie jetzt Auswertungsergebnisse kriegen von diesem Collider beispielsweise. Was ist denn das, was Sie dann da sehen? Sehen Sie Licht und Schatten? Ist das wie eine Ultraschalluntersuchung beim Arzt? Also was sehen Sie da?
Also all diese Detektoren produzieren elektrische Signale. Ja? Und im Prinzip, ein Teil des Detektors kann man sich so vorstellen, dass es eine riesengroße CCD-Kamera ist, so wie im Handy zum Beispiel. Ja? Wenn da Teilchen durchfliegen, dann produzieren die Ladung, und die Ladung wird gemessen. Und auf die Art und Weise kann man jetzt rekonstruieren, wo jetzt zum Beispiel ein geladenes Teilchen durch den Detektor flog. Und das ist dann nicht nur ein, zwei, drei Teilchen, das sind mehrere hundert pro Kollision. Das muss halt die Kamera am Ende liefern. Man kann das visualisieren. Es gibt dann sogenannte Event Displays, wo man all diese Spuren visualisiert. So funktioniert aber die Auswertung nicht, weil das sind Milliarden von Bildern, die da genommen werden. Also da läuft halt Computersoftware, die diese Signale rekonstruiert, und nach einer langen Kette folgt dann die Interpretation.
Die Interpretation, die geschieht dann aber durch Sie und Ihre Kollegen, also Elementarteilchenphysiker. Ja. Und bei dieser Interpretation gibt es da Diskussionen? Also sagt der eine, darauf mache ich mir folgenden Reim, und der andere sagt was ganz anderes?
Das kommt drauf an, ja. Also es gibt natürlich Dinge, wo man einfach eine Messung macht. Man misst einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Prozess stattfindet. Und innerhalb der Kollaboration gibt es dann immer Diskussionen, ob die Analyse wirklich korrekt durchgeführt wurde. Das ist ein langer Prozess, bevor das überhaupt zu einer Publikation rausgeht. Dann gibt es nicht nur ein Experiment, es gibt noch ein, also ich bin beim Atlas-Experiment, es gibt ein anderes Experiment, das CMS-Experiment. Das hat den Vorteil, dass man sich gegenseitig überprüfen kann. Ja? Und natürlich, wenn es widersprüchliche Ergebnisse gibt, dann gibt es auch entsprechend Diskussionen. Ja? Und meistens wird das dadurch gelöst, dass man mehr Daten nimmt, und häufig ist das, was aussieht, als wäre es eine Abweichung von dem, was man erwartet. Häufig ist das einfach eine statistische Fluktuation, und mit mehr Daten verschwindet das dann, ja.
Also das heißt, unser gefährlicher Gedanke auf der Suche nach dem Geheimnis unseres Universums entsteht nichts außer Fragen. Der ist natürlich nur provokant formuliert, weil Sie schon sagen können, das ist ja das, was man eigentlich immer von Wissenschaft erwartet. Sie können Klarheit geben. Sie können sagen, hier und da und dort, das ist ein Quark, das ist ein Boson beispielsweise, das können Sie genau erkennen. Sie könnten mir das jetzt, wenn wir da hinführen oder Sie einfach mir Material zeigen würden, was in dem Atlas-Experiment zutage getreten ist, dann könnten Sie mir das zeigen.
Für ein einzelnes Kollisionsereignis könnte ich Ihnen nicht sagen, dass es genau passiert. Ich könnte Ihnen nur sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das passiert. Und die Analyse, die benutzt viele Ereignisse und macht eben dann eine Aussage, eine Wahrscheinlichkeitsaussage über wie häufig ist dieser und jener Prozess tatsächlich beobachtet worden.
Jetzt hab ich auch gelesen, dass diese Kollisionen stattfinden mit nicht ganz Lichtgeschwindigkeit, aber das ist in der Nähe von Lichtgeschwindigkeit. Und das Erzeugen von Lichtgeschwindigkeit ist ja eigentlich sehr interessant. Es gab 2016 einen Aufsatz eines Mannes an der Universität von Kalifornien, Santa Barbara, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man beispielsweise die Distanz zum Mars überwinden könnte. Und das Thema dieses Aufsatzes ist, wie man das machen könnte, indem man ein Viertel Lichtgeschwindigkeit immerhin erreicht. Da haben wir aber auch dann immer schon Wissenschaftler, die ich dazu gefragt habe, gesagt, ja, es geht aber nicht, das schaffen wir aber nicht. Aber wie kann es denn sein, dass man in diesem Tunnel mindestens der Lichtgeschwindigkeit nahe kommt, sie dann aber nicht so erzeugen kann, dass ich damit zum Mars fliegen kann?
Also wir bekommen die Teilchen auf Fastlichtgeschwindigkeit, weil die Teilchen geladen sind. Und deshalb kann man sie in elektrischen Feldern beschleunigen. Wir als Mensch, wir sind normalerweise ungeladen, ja? Denn jedes Atom, jedes Atom hat genauso viele Elektronen wie Protonen und die haben exakt, nach allem, was wir wissen, ja, exakt die gleiche, aber entgegengesetzte Ladung. Und deshalb sind wir als Objekt neutral. Wir könnten also jetzt nicht einfach so beschleunigt werden.
Und was ist, wenn ich das Raumschiff lade und dann beschleunige?
Ja, aber ich brauche ein Feld, innerhalb dem das Raumschiff beschleunigt wird. Und wir haben jetzt im Sonnensystem eben kein elektrisches Feld, was das Raumschiff beschleunigen könnte. Ja?
Und das macht es im CERN möglich. Aber erklären Sie nochmal, warum, wenn ich den Urknall auslöse oder zumindest in die Nähe des Urknalls komme, weil das sind natürlich auch so Sachen, die, wenn man einen schwachen Moment erlebt, meinetwegen, man hat am Abend vorher zu viel Rotwein getrunken und liest dann am nächsten Tag in der Zeitung, jetzt versuchen die da zumindest dem Urknall nahe zu kommen. Und tatsächlich habe ich schon so ein Katastrophenfilm-Szenario vor mir gesehen, wie so die französisch-schweizerischen Alpen teilweise einbrechen und schuld sind Physiker, die es einfach übertrieben haben, die Gott versucht haben. Warum kommt es nicht zum Urknall, wenn man sich in die Nähe des Urknalls begibt?
Also, dass wir überhaupt überzeugt davon sind, dass es so einen Urknall in Anführungszeichen gab, liegt daran, dass wir beobachten, dass Galaxien, die weit entfernt sind, sich voneinander wegbewegen. Und das heißt, das Universum, also das ist die Interpretation, ja, dehnt sich aus. Und wenn ich das jetzt umkehre in der Zeit, heißt das, dass das Universum vor langer Zeit viel, viel kleiner war. Und wenn Sie das zurück extrapolieren, dann kommen Sie irgendwann zu dem Punkt, wo alles quasi an Materie zusammen war. Alles hatte eine sehr hohe Energie. Je weiter zurück in der Zeit, desto höher die Temperatur. Und dann kann ich ausrechnen für gegebene Temperatur, was ist die kinetische Energie der Teilchen. Und auf die Art und Weise können wir sagen, wenn wir mit dieser Energie Teilchen aufeinander schießen, dann studieren wir Prozesse, die zu diesem Zeitpunkt stattfanden. Ja, aber ich löse damit den Urknall nicht aus. Ja.
Aber Sie sagen, haben das jetzt schon mehrfach verwendet, Herr Professor Lacker, dass Sie gesagt haben, es ist höchstwahrscheinlich oder es ist hochwahrscheinlich. Also Sie würden jetzt sagen, wenn Sie Vorlesungen machen, wenn Sie Studentinnen und Studenten unterweisen, dann sagen Sie, das ist das, wo ich gesichert jetzt von ausgehe, dass das sich so und so verhalten hat. Das können Sie schon sagen, auch wenn es Interpretationen sind.
Ja, Interpretation ist immer das, was wir mit Theoriebildung machen. Also zunächst mal ist es eine experimentelle Wissenschaft, wir messen was. Und dann interpretieren wir und wenn wir eine gute Interpretation haben, dann gibt es ein Theoriegebäude und diese Theorie ist so lange gültig, solange sie eben nicht widerlegt ist. Ja? Und in dem Sinne betrachtet man jede Theorie auch nicht als endgültig. Ja? Man arbeitet mit der Theorie, weil man sie auch immer wieder herausfordern will. Und in der Teilchenphysik haben wir eine exzellente Theorie, das ist das Standardmodell der Teilchenphysik. Das Modell ist komplett, ja? Es fehlt nichts mehr. Aber das Modell, das Standardmodell, kann zu mehreren Fragen keine Antwort geben.
Das ist interessant, dass Sie es jetzt selber dahin gebracht haben, weil das hätte ich jetzt von Ihnen auch noch fragen wollen. Also im Standardmodell der Teilchenphysik sind die vier fundamentalen Wechselwirkungen Grundlage, wenn ich das richtig weiß.
Eigentlich nur drei.
Eigentlich nur drei.
Ja.
Die ich jetzt gelesen habe, und wie gesagt, das ist alles natürlich angelesen, ist es die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung oder Kernkraft, Elektromagnetismus und Gravitation. Und welche davon ist übrig?
Die Gravitation ist nicht Teil des Standardmodells.
Nicht?
Ist es bis heute nicht gelungen, die Gravitation in einer konsistenten Quantentheorie zu formulieren. Das führt auf Widersprüche. Die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenphysik die passen irgendwie nicht zusammen. Ja? Das ist für die Teilchenphysik erstmal kein so großes Problem, weil bei den Prozessen, die wir studieren, ist die Gravitation so schwach, dass sie die in der Rechnung komplett vernachlässigen können. Das macht keinen Unterschied, ja. Aber es ist ein prinzipielles Problem, dass das bisher nicht gelungen ist. Ja.
Das heißt, könnte ich das beschreiben, wäre mir der Nobelpreis sicher?
Ja.
Okay, dann werde ich mich da einfach voranmachen. Ich sah in einem, und das ist natürlich so eine Sache, die einen als Medienmenschen sofort aufbringt, ich sah in einer Dokumentation, dass es womöglich zur Erklärung der einen oder anderen, des einen oder anderen beobachteten Phänomens, des einen oder anderen experimentellen Ergebnisses, es eine fünfte Force of Nature sich ergeben würde, dass also eine fünfte Kraft in diesem Standardmodell hinzugefügt werden müsste. Das ist dann auch einfach eine Übertreibung gewesen, oder wie würden Sie das sagen, Herr Professor Lacker? Also das ist eine fünfte Kategorie gibt.
Also wenn wir jetzt über das Phänomen dunkle Materie sprechen und es ist tatsächlich durch Elementarteilchen gemacht, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass wir zu den Wechselwirkungen, die wir schon kennen, weitere hinzufügen müssen. Also es gibt Modelle, die das tun, ja. Und die Modelle werden auch benutzt, um in Suchen nach dunkler Materie dann eine Interpretation zu machen.
Jetzt haben wir schon gesprochen über die, Sie sagen, die Elementarteilchen kennt man. Man weiß, wie sich die Protonen zusammen, also die einzelnen Teile, die das Proton bilden. Wie ist das jetzt mit diesem sogenannten Göttlichkeitsteilchen? Was hat es damit auf sich und warum hat das diesen Namen bekommen?
Ja, das ist wie immer, also der Name wurde jetzt nicht durch die Physik quasi erfunden. Das war, glaube ich, ein Publicity-Gag. Hat also eigentlich keine Bedeutung. Ich würde sagen, wir sollten den Namen nicht benutzen, weil er irreführend ist. Ja, es geht um das Higgs-Boson.
Und was ist an dem Higgs-Boson denn immerhin so besonders, dass es eine besondere Aufmerksamkeit von Physikern bekommen hat?
Das liegt daran, weil im Standardmodell die Teilchen eigentlich keine Masse haben dürften. Und das liegt daran, dass die Theorie mathematisch gar nicht funktioniert, wenn die Teilchen Masse haben. Und jetzt gab es eine Idee, dass man zu den Wechselwirkungen noch ein weiteres Feld hinzufügt mit bestimmten Eigenschaften. Und auf die Art und Weise verleiht man den Teilchen Masse. Es ist also keine Eigenschaft, die mit sich rumtragen, also das Elektron, das dann sagt, ich habe diese Masse, sondern es erhält die Masse durch die Wechselwirkung mit diesem Feld. Und die Vorhersage war, dass es dazu auch ein Teilchen geben muss. Und die Vorhersage stammt aus dem Jahr 1964 etwa, von mehreren Leuten vorgebracht. Und es hat dann bis 2012 gedauert, bis tatsächlich gezeigt werden konnte, dass ein Teilchen, was diese Eigenschaften zu haben scheint, existiert.
Das fände ich übrigens fantastisch. Das würde für uns, die wir Laien sind, vieles einfacher machen, wenn das so funktionieren würde, wie Sie das gerade gemacht haben, durch so ein Handzeichen. Also Sie haben gerade so aufgezeigt und haben gesagt, ich bin ein Teilchen und ich habe Masse. Das wäre natürlich ganz, ganz toll. Das ist nicht der Fall. Wenn Sie jetzt, Herr Professor Acker, wenn Sie jetzt mal nicht einschlafen können, weil Sie ein bestimmtes Phänomen, ein bestimmtes physikalisches Phänomen plagt, welches Phänomen oder welche Unklarheit, welche Ungewissheit, die Sie vor sich sehen, könnte das dann sein?
Ja, immer noch die Masse. Obwohl wir jetzt das Higgs-Teilchen kennen, gibt es viele offene Fragen. Also warum hat ein Elektron diese Masse, aber die schweren Partnerteilchen eine andere Masse? Denn alle anderen Eigenschaften sind genau dieselben. Also woher weiß das Higgs-Feld, dass es diesem Teilchen diese Masse verleihen soll und jenem jene? Und da stechen insbesondere die Neutrinos hervor. Das sind also neutrale Teilchen, die eine extrem kleine Masse haben, viel kleiner als alle anderen Elementarteilchen. Das ist ein großes Rätsel, aber mit diesem Rätsel verknüpft könnte man möglicherweise erklären, warum im Universum mehr Materie als Antimaterie vorhanden ist, was dazu führt, dass wir überhaupt existieren. Vielleicht auch eine Erklärung, was dunkle Materie ist. Aber
Sie müssen das jetzt, weil gerade haben Sie diesen Sprung gemacht, der ja letztendlich diese komplette Grundlagenforschung erklärt. Warum sind wir da? Was ist um uns herum? Was ist unser Universum? Das sind ja die Fragen, um die es Ihnen geht, um die es Ihren Kolleginnen und Kollegen geht, um die es den Leuten im CERN geht, die man da immer sieht, weil auch das ist immer in jeder Dokumentation, man sieht Leute in Schutzanzügen und mit Helmen und denkt sich, aha, gleich machen Sie was, wir wissen nur nicht was. Also vielleicht könnten Sie den Schritt, den Sie gerade beschrieben haben, nochmal genauer erklären. haben. Warum ist da der Ort oder warum ist das die Gasse, durch die wir gehen müssen, um erklären zu können, warum wir da sind?
Also es gibt viele Gassen, die man beschreiten könnte. Ja? Also wir wissen eben nicht, wo die Antworten auf die Fragen zu finden sind. Deshalb gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Eine Möglichkeit ist der Large Hadron Collider. Da arbeiten wir auch dran, auch in Berlin. Wir arbeiten aber auch seit 10 Jahren dran an einem neuen Experiment, das heißt SHIP, Search for Hidden Particles. Hidden, versteckt, weil bisher noch nicht gefunden. Ja? Und das können ganz unterschiedliche sein. Es gibt verschiedene Theorien. Ich bin vor allem interessiert an schweren Neutrinos, die wir noch nicht kennen, die möglicherweise den Schlüssel darstellen für die Lösung mehrerer offener Fragen, die das Standardmodell nicht beantwortet.
Also das heißt, was müssen Sie finden, damit wir von Ihnen lesen? Professor Lacker, Elementarteilchenphysiker der Humboldt-Universität in Adlershof, hat das Rätsel der Menschheit enträtselt. Was müssten Sie finden dafür, damit wir Ihnen das zuschreiben und 8 Nobelpreise geben können?
Naja, also ich würde es nicht allein machen, ja, sondern das ist eine große Kollaboration. Aber wenn wir langlebige, schwere Neutrinos finden würden, hätten wir einen enormen Schritt vorwärts gemacht. Das Rätsel, warum gibt es mehr Materie als Antimaterie, zu lösen. Dunkle Materie ist nur sehr indirekt. Die müssten wir auf andere Art und Weise nachweisen, ob das über solche Neutrinos geschieht, ja.
Wie sehr beneiden Sie andere Naturwissenschaftler, nehmen wir beispielsweise Chemiker, die dann immer tatsächlich den Stoff, den sie erzeugt haben, den Stoff, den sie untersuchen wollen, immer genau vor sich sehen? Weil das, was sich jetzt aus unserem Gespräch für mich ergeben hat, ist, Sie sind also die Theorien, ich gucke auf Ihren Kopf und weiß, da ist das drin, aber auch nur da. Also ich kann ja nichts, ich habe nichts Greifbares.
Also, um das nach außen zu kommunizieren, würde man solche visuellen Event-Displays zeigen. Man würde also zeigen, der Detektor sieht zum Beispiel Spuren von 2 geladenen Teilchen. Und wenn ich jetzt die Masse dieser Teilchen ausrechne, sehe ich, das ist ein Wert, den haben wir noch nie beobachtet. Dann ist das, wenn das immer wieder bei derselben Masse auftritt, das ist ein neues Teilchen, was man nicht gekannt hat. Und der nächste Schritt ist dann zu fragen, wie wahrscheinlich ist, dass das Teilchen auf die Art und Weise zerfällt, auf jene, was ist die Lebensdauer des Teilchens? Und all diese Messgrößen, die würden dann dazu führen, dass man lernt, was dieses Neue, also das Neue, wie man das Standardmodell erweitern muss, bedeutet.
Aber ist das, weil das habe ich mich vorher gefragt, wie Sie als Elementarteilchenphysiker tatsächlich Ihren Berufsalltag auch einfach verbringen, Herr Professor Lacker, ist das so ein Moment, wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass Sie ein solches Teilchen beobachten können, ist das dann der Moment, wo Sie in Ihrem Berufsalltag das Gefühl für Zeit und Raum verlieren und nur noch darin versinken?
Ja, also ich erinnere mich an 2012, als die Higgs-Boson-Entdeckung gezeigt wurde, live am CERN, überall übertragen, als dann der Plot gezeigt wurde mit dem Massenpeak bei 125 GeV. Ja, das war...
Bei 125?
Ja, Gigaelektronenvolt. Das Entschuldigung, ja. Also anschaulich etwa 125 Protonmassen schwer, ja. Ja, da gab es Gänsehaut.
Ich muss darüber lachen, nicht, weil ich da irgendwas dran lächerlich fände, sondern weil es einfach tatsächlich so klar macht, dass es eine bestimmte Community ist, eine bestimmte Gruppe von Leuten, die das alles genau nachvollziehen kann und die dann die Gänsehaut hat. Und wir anderen stehen davor und denken sich, warum haben alle Gänsehaut? Aber es muss toll sein. Und Sie haben heute uns immerhin in die Nähe dieser ganzen Erkenntnisse gebracht. Dafür bin ich Ihnen außerordentlich dankbar. Heiko Lacker ist Professor für experimentelle Teilchenphysik der Humboldt-Universität. Er hat sich heute mit unserem provozierend formulierten gefährlichen Gedanken auf der Suche nach dem Geheimnis unseres Universums entsteht nichts außer Fragen auseinandergesetzt. Ihnen alles Gute, Herr Professor Lacker, Dankeschön. Und dieser gefährliche Gedanke ist wie andere gefährliche Gedanken auch in der ARD-Audiothek zu hören. Dankeschön.